von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Schönen guten Abend. Diese Sendung geht unter die Haut und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Gast heute ist nämlich einer, der sich den Tattoos verschrieben hat. Nicht nur, weil er sich selbst jede Menge davon auf den Körper hat stechen lassen. Vor allem erforscht er sie, also die Bilder, die legendären Macher. Für ihn sind Tattoos Kunst. Außerdem kommt er aus Schleswig-Holstein. Und hier ist er, Dr. Ole Wittmann, der Tattoo-Forscher. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Tattoo oder Tattoo? Das werden wir öfter gebrauchen, das Wort heute Abend.
Ja, ach, Tattoo. Finde ich, klingt okay. Eigentlich ganz gut.
Ja, wenn ich so einen kleinen Anker haben möchte.
Ja.
Ja, ist so Standardsymbol wahrscheinlich.
Ja.
Wie lange braucht ein Tätowierer dafür?
Ach, das kommt drauf an, ne? Wie groß der ist und wie detailliert der ist. Also man kann einen ganz kleinen Anker machen, der einfach nur aus ein paar Linien besteht. Der dauert eine Minute.
Ne? Okay, also ich habe jetzt 7 Minuten, bis wir wieder reden. 2 Songs, also wäre schon ein größerer Anker.
Ja.
Ja, gut. Ja, ja. Dann fangen wir im Gedanken an und sind gleich wieder zurück. Mein Gast heute Abend, Dr. Ole Wittmann. Doktor der Kunstgeschichte, ist richtig?
Genau.
Ja, wer darf Sie Doktor nennen?
Ach, jeder. Aber es kann auch gerne weggelassen werden.
Wer muss sich Doktor nennen? Das ist vielleicht für
Gott, das will niemand. Niemand.
Ich würde, wenn ich es geschafft hätte, einen Doktortitel zu haben, ich würde darauf bestehen, dass mich jeder Doktor nennt, sogar meine Kinder.
Ja, Herr wirklich. Doktor dann
auch. Ja, genau. Ja, genau. Herr Doktor. Sind Sie verheiratet? Oder?
Ja.
Ja, aber Ihre Frau sagt die, ich bin Frau Doktor? Das war ja früher so.
Nee, um Gottes Willen.
Nee? Nein. Nee, okay. Gut, aber es ist Doktor der Kunstgeschichte tatsächlich. Sie sind aber Tattoo-Forscher.
Genau, Kunsthistoriker mit einem Forschungsschwerpunkt auf Tätowierung, so würde man das dann korrekt
sagen. Haben Sie Exklusivität auf diesen Titel?
Nee, es gibt noch ein paar ganz wenige Kollegen, die sich auch natürlich mit diesem Forschungsbereich auseinandersetzen, aber nicht zwingend in der Kunstgeschichte. Ne? Das ist dann eben das Spannende, dass es ein ganz interdisziplinäres Thema ist. Es gibt natürlich ganz viele andere Forschungsbereiche, die sich auch mit Tätowierung auseinandersetzen.
Ja, denn das muss man sagen, es geht Ihnen nicht um, weiß ich nicht, Nadeltechniken oder was die beste Farbe ist, sondern es geht Ihnen um die Kunst, die da auf der Haut ist.
Bei mir geht es tatsächlich um die Motive, um die Platzierung, um die Geschichte, um die Biografien historischer Tätowierer, jetzt im aktuellen Forschungsprojekt.
Biografie ist ein schönes Stichwort.
Ja.
Wir haben ja gesagt, wir machen kleine Wikipedia-Einträge. Ja. Sie haben noch keinen.
Nein.
Nein, Sie wollen auch keinen.
Nee, im Moment nicht.
Ich hätte einen vorbereitet, den können wir online stellen, den würde ich Ihnen schon mal mitgeben. Was ich aber auch habe, ist ein kleiner Text, den ich über Sie verfasst habe, in Ich-Form allerdings.
Aha.
Und die Idee ist, dass Sie den einfach vortragen und dann gucken wir mal, ob alles stimmt.
Ja.
Ja?
Okay, dann hole ich mal meine Brille raus.
Ah, ist es schon soweit?
Ja, es ist leider schon.
Ich bin doch gerade erst 40 geworden.
Ja, das ist, ne? Der Verfall.
So, bitteschön.
Wäre ich, Ole Wittmann, nicht Tattoo-Forscher von Beruf, würde ich wahrscheinlich schnittige Logos entwerfen oder Leinwände mit Ölfarbe beschmieren. Stattdessen nutze ich meine intellektuellen Fähigkeiten, Segelboote und Mutti-Schriftzüge vergangener Jahrhunderte einzuordnen und bin dabei selbst zu einem Sammler von Bildern geworden, die unter die Haut gehen. Dabei befinde ich mich in guter Gesellschaft. Schon der Ötzi hatte Strich-Tattoos, Kaiserin Sissi schmückte einen Anker auf dem Oberarm und David Beckhams Sportlerkörper zieren die Namen seiner Kinder. Ich bin also in einem illustren Club. Zu Hause bin ich in Hennstedt-Ulzburg. Obwohl wir, als ich Kind war, sehr viel gereist sind und ich sehr viel Zeit im Ausland verbracht habe, fühle ich mich Schleswig-Holstein verbunden. Verlassen tue ich es momentan am häufigsten, um zu Vorträgen auf der ganzen Welt zu fahren und natürlich zu meiner Arbeit nach Hamburg. Und wenn ich mein Archiv bzw. mein Büro dort verlasse, dann um Zeitzeugen der Hamburger Tätowierer-Ikone Christian Wahrlich zu finden oder mir ein neues Motiv für meine Körperleinwand auszusuchen. Welches das sein wird? Höchstwahrscheinlich etwas Nostalgisches und gestochen scharf.
Das haben Sie sehr schön vorgelesen.
Das freut mich.
Ich hoffe, Sie fühlen sich gut getroffen.
Super.
Ja.
Wenn
wir beide uns jetzt gegenseitig unsere Tattoos zeigen würden, wie lange brauchen wir dafür?
Also wenn man sie nicht besonders intensiv anguckt und nur einmal rüberschaut, müsste ich mich nur einmal ausziehen und dann könnten Sie sie anschauen.
Wie viele sind es denn?
Ach, das ist ja so gezählt. Es sind sehr großflächige Tätowierungen auch und das ist dann immer die Frage, ist das jetzt eins oder sind das mehrere?
Also ich kann dazu sagen, Sie haben jetzt Pullover an, Sie haben
Hose an,
man sieht gar nichts.
Man sieht nichts, aber ich habe Tätowierungen an den Armen, am Bein, auf der Brust, an der Rippe, auf dem Fuß, ja, das war's auch schon.
Ja, wann zeigen Sie Tattoos? Ich nehme an, Sie wollen sich jetzt nicht ausziehen, aber in welchen Situationen machen Sie das?
Ach, ich mache das eigentlich gar nicht so, dass ich sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigen will oder nicht zeigen will. Ne, im Sommer zeige ich sie automatisch, weil ich einfach kurze Klamotten trage, im Winter nicht. Insofern.
Machen Tattoos süchtig? Also ist es so, dass man sagt, wenn man eins hat, jetzt möchte ich noch eins, jetzt mache ich das größer, jetzt vielleicht noch der andere Arm?
Also eine Sucht in dem Sinne ist es natürlich nicht. Es ist eher eine Sammelleidenschaft, die aber auch nicht bei jedem ausgeprägt ist. Es gibt auch Leute, die haben ein Tattoo und sind damit glücklich und wollen nicht mehr haben. Es gibt Leute, die haben ein Tattoo, wollen es entfernen lassen. Und es gibt Enthusiasten, die Tätowierungen sammeln.
Ja. Sammelleidenschaft ist schön. Das ist ja wie ein wandelndes Panini-Album.
Ja, es ist dann wirklich, ja, wie so andere Leute vielleicht Oldtimer sammeln oder so, gibt es dann wirklich Begeisterte, die um die ganze Welt fliegen und sich von einem bestimmten Tätowierer noch tätowieren lassen wollen, dann noch von einem anderen und dann wirklich so richtig sammeln.
Ja. Ich merke, wir haben viel zu besprechen heute Abend. Sie haben diese Sammelleidenschaft zum Beruf gemacht. Nicht Impressionisten, Expressionisten, Van Gogh, Sonnenblumen interessieren Sie letztens, sondern eben die Kunst auf dem Körper. Und darüber reden wir gleich.
Prima.
Es gibt nichts, was es nicht gibt in Schleswig-Holstein. Da ist zum Beispiel Deutschlands führender Tattoo-Forscher, ich sag das einfach mal so, das ist so, ne? Also ja,
vielleicht.
Aus Henschel-Ulzburg, er ist Kunsthistoriker, er hat den Doktortitel Dr. Ole Wittmann. 40 sind Sie. Trotzdem, ja, ein bewegtes Berufsleben. Mhm. In der Werbung waren Sie. Sie haben auch gemalt.
Ja, ja.
Warum beides aufgegeben?
Also es war so, nach dem Abi wollte ich entweder malen oder in die Werbung gehen, beziehungsweise Grafiker werden, hatte ich noch überlegt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, malen kannst du auch so. Lerne ich noch was Ordentliches und habe mich dann eben für ja eine Karriere als Kundenberater entschieden und habe sowas wie Werbekaufmann gelernt und habe dann in Agenturen gearbeitet und nebenbei dann noch gemalt und auch Bilder verkauft und
richtig große Ölgemälde
auch große auch, genau, ja, große Ölgemälde hauptsächlich, genau. Und irgendwann habe ich mir überlegt, Mensch, in der Werbung jetzt noch die nächsten 40 Jahre, es war alles ganz okay, hat auch Spaß gemacht, aber für die Ewigkeit war das dann auch nichts. Und ja, dann bin ich meiner der Kunst ja weitergefolgt, aber dann eben nicht im praktischen, sondern im theoretischen Bereich und habe angefangen, Kunstgeschichte zu studieren.
Relativ spät, ja. Dann auch.
Relativ spät, ja, 2002 oder so.
Ja. Ne? Also das ist so ein Studium, da könnte man jetzt denken, da fragen Eltern auch mal, was willst du damit?
Absolut. Das fragen die auch noch fast während meiner Arbeit.
Heute
ja, ja,
noch.
Ja. Ja, ja, so ungefähr. Nee, es ist natürlich schon ein ziemlich exotisches Studium, womit man aber doch eigentlich erstaunlich viel machen kann. Ne? Also man kann natürlich in Museen und Galerien arbeiten, man kann schreiben, man kann Bücher schreiben, ja, in Versicherungen arbeiten. Ne?
Aber brauchen Sie ja gar nicht, so wie Sie im Geschäft sind momentan. Sie haben jetzt einen Forschungsauftrag in Hamburg, der ist allerdings befristet.
Genau.
Da geht es eben um den Nachlass dieser Tattoo-Ikone aus Hamburg. Da werden wir auch noch drüber reden. Aber was mich erstmal interessiert, was fasziniert Sie an Tattoos?
Es war eigentlich, es kam das wissenschaftliche Interesse kam zeitgleich mit dieser Sammelleidenschaft. Ich war am Ende meiner Magisterphase an der Uni. Und da fing ich auch an, langsam Tätowierungen zu sammeln. Da war ich auch schon fast 30, es war also auch relativ spät. Und habe dann natürlich als Kunsthistoriker gedacht, Mensch, wie ist das eigentlich? Was gibt es da eigentlich für Literatur? Guckt man da natürlich automatisch. Und da habe ich festgestellt, dass es da sehr, sehr wenig bis gar nichts gibt. Und damals hatte ich auch schon die Idee, vielleicht eine Doktorarbeit zu schreiben. Dachte ich, Mensch, das ist genau die Lücke, die ich da schließen kann. Und wenn man dann natürlich noch praktische Kenntnisse hat und Kontakte und so weiter, dann ist das natürlich ein Vorteil. Ne?
Verschiedene Kulturen, für die gehören Tattoos quasi zur kulturellen Geschichte. Mhm. Bei uns ist das nicht so. Ist das für Sie auch ein Thema?
Naja, also hier gehört das auch zur Kultur, ne? Bei uns. Also Tätowierung gibt es ja hier auch schon seit Jahrtausenden.
Ja?
Ja, ja. Ich meine, Ötzi ist ja das älteste noch vorhandene Beispiel. Und tatsächlich trägt Ötzi auch die ältesten noch vorhandenen Tätowierungen. Tätowierungen gab es immer überall und zu jeder Zeit.
Ja. Also. Warum?
Wahrscheinlich, weil es geht. Also wirklich, es ist einfach...
Also tatsächlich nicht anders als heute. Was geht, ja, wenn man es schön fand?
Ja, man wirklich. Ja. Es ist, glaube ich, wirklich ganz viele dieser Fragen sind, die Antworten darauf sind eigentlich, glaube ich, unglaublich banal. Natürlich gibt es ganz viele Gründe in verschiedenen Ethnien, ne, dass es dann irgendwie Initiationsriten sind oder Stammeszugehörigkeiten. Das ist in Europa natürlich nicht so ausgeprägt. Das ist ja auch eher mein Schwerpunkt. Mit diesen anderen Geschichten setzen sich dann eher Ethnologen auseinander oder auch Archäologen, ne, wie dann mit Ötzi.
Strichtattoos waren das, glaube ich, bei Ötzi auch nur. Es war gar kein Bild so richtig.
Nee, genau, das waren Strichtattoos und das Interessante daran ist, die waren tatsächlich für therapeutische Zwecke. Man hat herausgefunden, dass die wirklich auf den Meridianen sind, die auch mit den Punkten aus der traditionellen chinesischen Medizin übereinstimmen und eben diese Punkte auch korrelierten mit körperlichen Leiden, die Ötzi hatte.
Aha.
Das heißt, damals wusste man halt...
Das ist, ich habe eine Heilpraktikermutter, also so gesehen.
Die kann sich die Titulierung von Ötzi mal angucken und sich dann mal rausfinden, was er für Leiden hat.
Zwischen Daumen und Zeigefinger ist immer der Darmpunkt oder
kann
irgend
sein,
sowas.
Ja,
und
sein.
Bei ihm war das auch so.
Ja,
nur bleibend eben.
Genau, also um wirklich dann Schmerzen zu lindern.
Ja, und das haben Archäologen herausgefunden. Ums Arschgeweih kümmert sich der Archäologe wahrscheinlich
genau.
Um diesen kleinen Scherz auch nochmal zu machen.
Genau. Das ist ein ganz eigener Studiengang, Archäologie, genau.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.
Er ist Tattoo-Forscher, er ist Deutschlands führender oder einziger, ist er ja nicht. Es gibt noch ein paar,
haben Sie gesagt.
Aber man liest, wenn man irgendwo Tattoo-Forschung googelt, dann liest man sofort Dr. Ole Wittmann. Und er kommt aus Hennstedt-Ulzburg. Wir haben eben schon über historische Tattoos geredet. Kaiserin Sissi soll auch eins gehabt
haben. Ja, die hatte einen Anker auf der Schulter.
Warum
laut
Anker?
Eines Tagebuchs.
Ich meine, ich dachte, die kommt jetzt vielleicht mit dem Enzian oder so. Anker ist doch mehr ein maritimes Motiv.
Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sie sich den auf einer Reise stechen lassen. Ich glaube in Italien, in Genua oder so. Ich weiß es nicht so genau. Und hat sich einen Anker auf die Schulter tätowieren lassen.
Mit 51?
Ja, möglich, ja.
Gibt es eine Altersobergrenze fürs Tätowieren?
Nee.
Das lässt mich hoffen. Meins wollten Sie ja nicht sehen.
Doch, also war das. Also das. Was haben Sie? Sie haben tatsächlich einen Anker, oder?
Nee. Ich habe einen Buchstaben.
Einen Buchstaben, okay.
Ich habe aus einer Laune heraus mir einen Buchstaben tätowieren lassen. Und zwar auf den auf die Arminnenseite.
Ja.
Es ist der Anfangsbuchstabe meiner Frau. Das ist ja dieser Fehler, den man auch macht.
Klar.
Aber bei einem Buchstaben dachte ich, wer weiß, im Fall der Fälle.
Den kann man ja auch überall tätowieren lassen sonst.
Eben. Und ich möchte tatsächlich mehr.
Ja.
Aber ich habe Probleme bei der Motivauswahl.
Ja.
Weil es so viel gibt.
Ja, klar. Man kann sich natürlich erstmal überlegen, welche Stilrichtung es überhaupt sein soll. Ne? Soll das jetzt wirklich tatsächlich traditionelle westliche Tätowierung sein? Ne? Wegen der besagte Anker, diese klassische
Ikonografie. Oder asiatische Sprichworte.
Oder tatsächlich ein traditionelles japanisches Motiv mit viel Hintergrund. Und das sind natürlich erstmal so grundsätzliche Fragen, die man sich dann erstmal beantworten kann.
Sie werden mir helfen können.
Gerne.
Von Hennstedt-Ulzburg in die Welt und zurück nach Hennstedt-Ulzburg. Das ist der persönliche Weg meines Gastes heute Abend, der Tattoo-Forscher Dr. Ole Wittmann. Sie haben die Kindheit aber gar nicht in Hennstedt-Ulzburg verbracht oder
nicht
teilweise?
Nicht ausschließlich, nur teilweise, genau.
Sie waren, wie Sie selber sagen, in Persien?
Ja, genau.
Also Iran? Oder?
Ja, da war ich allerdings tatsächlich noch sehr jung. Aha. Ich glaube ein Jahr alt oder so, da hat mein Vater da gearbeitet und ich war dann auch ein Jahr mit, glaube ich. Und ein paar Jahre später, Mitte der 80er, hat mein Vater dann in Malaysia gearbeitet und da haben wir dann tatsächlich 2 Jahre gelebt.
Ja. Weil er was gearbeitet hat?
Der ist Taucher. Taucher, also nicht Sporttaucher, sondern tatsächlich so, der hat quasi alle Bauarbeiten, die es gibt, eben unter Wasser gemacht. Betonieren, Schweißen und da wurde irgendwie was unter Wasser gebaut und da war der mit in dem Projekt.
Also eine Kindheit in Malaysia, welche Erinnerungen sind Ihnen da noch lebendig?
Ach, sehr viel positive. Es war natürlich, ich war so 5 Jahre alt ungefähr, das war natürlich ein Traum, ne? Immer schönes Wetter, die Wochenenden auf einsamen Inseln beim Zelten. Also ja, tolles Essen, was mir als Kind auch schon gut gefallen hat. Sämtliche Kulturen um uns rum, Chinesen, Malaien, Inder. Ja, es war einfach eine ganz großartige Zeit.
Ich kann mir vorstellen, dass einem das auch so einen Stempel aufdrückt, dass einem das was gibt fürs Leben,
absolut,
oder? Das ist ja wirklich eine ganz andere Form von der Kindheit.
Naja, gerade so, was ja in heutigen Zeiten auch wichtig ist, so eine gewisse Offenheit und Toleranz. Die Fähigkeit vielleicht auch woanders klarzukommen. Das lernt man, glaube ich, auch schon, obwohl man noch so jung ist. Auf jeden Fall, gerade in dem Alter. Also einfach auch so ein Interesse an allem, was auch außerhalb von Deutschland so passiert.
Das Ihnen Ihre Eltern dann sicher auch mitgegeben haben?
Ja, kann man schon so sagen, ja.
Was haben die gesagt, als sie auf einmal sich tätowieren lassen wollten?
Auch erst fanden die das gar nicht so gut, aber inzwischen können sie da, glaube ich, ganz gut mit leben.
Ja?
Ja.
Wie alt waren Sie denn?
Ich war ungefähr 30,
ach
Ende
so,
20.
Na,
ja, ich war schon ziemlich alt.
Haben Sie
alt.
Auch kein Veto mehr?
Nee, ich habe das nicht, klar, aber man kriegt natürlich trotzdem immer eine Meinung als Kind, egal wie alt man ist.
Junge muss das sein.
Ja, genau. Ja. Aber nee, das ging eigentlich alles ohne großen Terror, sag ich mal.
Sie haben auch Kinder?
Ja.
Wie alt sind die?
2 und 6.
Also noch keine Gefahr, dass Sie sagen, Papa, ich will auch ein Tattoo.
Oh, das kommt schon manchmal, aber das ist dann eher noch im Bereich Klebetattoo.
Ab wann darf man denn? Ab wann sollte man?
Man darf ab 18. Und ja, wann sollte man? Also ich finde es natürlich, ist natürlich schlau, wenn man wartet, wenn man sich lange damit beschäftigt und nicht zum nächsten Tätowierer an der Ecke geht. Ne? sondern sich wirklich damit auseinandersetzt. Ich habe tatsächlich ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis ich die erste Tätowierung dann auch...
Also tatsächlich war das auch 10 Jahre Auseinandersetzung?
Wirklich, ja, ich habe wirklich mich schon mit Ende so mit 18, 19 schon dafür interessiert, auch informiert. Und wirklich Klick gemacht hat es dann aber erst 10 Jahre später.
Ja. Wir reden gleich weiter, der Kaffee kommt.
Super.
Ja. Entschuldigung. Dr. Ole Wittmann ist da, so viel Zeit muss sein. Tattoo-Forscher aus Henschild-Ulzburg. Kaffee schmeckt soweit.
Sehr gut, ja,
jawohl.
Sehr gut.
Wir haben uns gerade über das Logo unterhalten. Mhm. Sie haben in der Werbung gearbeitet. Ich wollte wissen, ob man immer noch guckt auf Logos und das, was andere so machen. Das wäre jetzt das NDR1 wieder Nord-Logo wahrscheinlich nichts, was man sich tätowieren lassen sollte, oder?
Wenn man ein ganz großer Fan ist, wieso nicht?
Geht das? Also ist das jetzt, kann man das alles machen?
Also je nach Größe, ne? Ich sag mal, je größer man es macht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch im Prozess der Alterung immer noch gut aussehen wird.
Weil
ne?
die Haut faltiger wird
die Farbe einfach, das ist eine Diffusion und die Farbe, die wird unscharf und das verschmilzt dann irgendwann zu einem Klumpen, ne? Wenn die Linie oder zu einer, zwei dünne Linien nebeneinander werden zu einer dicken Linie, wenn sie zu nah nebeneinander sind.
Ja.
So, und das weiß natürlich ein Tätowierer und macht es natürlich so, dass es eben auch noch nach 20 Jahren erkennbar ist.
Wer das sicher gekonnt hätte, ist Christian Wahrlich.
Ja.
Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, Tattoo-Ikone. Ja. Wie würden Sie ihn denn bezeichnen?
Wahrscheinlich trifft es am besten Ikone, ja. Ikone der deutschen Tattoo-Geschichte und eigentlich so eine Art Urvater der professionellen Tätowierung in Deutschland.
Ja.
Er war nicht der erste Berufstätowierer. Natürlich gab es auch schon Menschen vor ihm, die mit dem Tätowieren ihren Lebensunterhalt verdient haben. Aber er hat das wirklich auf so ein neues Level gehoben. Sowohl im Hinblick auf sein Auftreten, seinen Umgang damit, also auch tatsächlich sein Marketing zum Beispiel. Und eben aber auch im Hinblick auf die Qualität der Arbeiten. Die waren in Deutschland, hatten wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal zu der Zeit.
Der ist eine Legende, oder? In der Tätowierer-Szene.
Ja. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ja.
Sie erforschen jetzt den Nachlass?
Ja.
Und wie macht man das? Also was ist sein Nachlass?
Es ist dieses Museum hat einen Teil des Nachlasses. Das heißt, nach Christian Wahrlichs Tod hat seine Tochter einen Teil des Nachlasses an das Museum verkauft. Und ein anderer Teil blieb bei Tattoo Theo, Theodor Vetter, der auch schon relativ oft in den Medien war, der 2004 gestorben ist. Der hatte auch sehr viele Objekte. Und nun ist es quasi meine Aufgabe, alle Wahrlich spezifischen Objekte, die es auf der Welt, muss man tatsächlich sagen, gibt, zu finden, zu sichten, zu katalogisieren und sie wirklich für die Forschung umfassend zu berücksichtigen.
Aber wenn es um Objekte geht, dann ist das ja auch die Kunst auf Haut, oder?
Ja, genau, in Form von Fotografien. Das ist natürlich das Spezifische einer Tätowierung, dass die Originale meist nur in anderen Medien noch vorhanden sind, wie zum Beispiel Fotos oder Vorlagezeichnungen.
Ja. Ne? Aber haben Sie auch Menschen gefunden, die sich von ihm noch haben tätowieren lassen?
Ja, genau. Ja. Also es gab ziemlich viel Medienarbeit, ne? Mit der Hoffnung oder auch tatsächlich mit einem konkreten Aufruf, Zeitzeugen und Kunden zu finden. Und das hat auch funktioniert. Wir haben wirklich Träger von Wahrlich-Tattoos gefunden.
Er ist 64 gestorben. Das heißt, wenn man damals 20 war, also noch jung war, dann ist man jetzt um 70.
Also ich sag mal so, ich habe so gesagt, so genau mindestens, also wenn man ganz jung war, 65 plus.
Ja.
Ist so die Zielgruppe.
Da muss doch für Sie dann als ja nun ein Fan, muss doch was Besonderes sein, da mit diesen Menschen zu sprechen.
Absolut,
und sich zu erzählen zu lassen, wie das war damals.
Ja, genau. Also das ist natürlich so, dass ganz viele, also dass den Großteil von denen nicht besonders konkrete Erinnerungen hat, weil die haben sich halt einfach ein Tattoo machen lassen. Das war halt damals der Tätowierer in der Nähe von der Reeperbahn.
Ja.
Er war damals schon berühmt, aber natürlich hat man sich halt eben einfach von dem tätowieren lassen. Aber dann gibt es auch ein, zwei, die noch relativ viel erzählen konnten. Und das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Dokument, ne? Dann dieses Interview mit den Zeitzeugen, das ist dann schon spannend.
Das war eine Kneipe und Tattoo-Studio und ein Vorhang dazwischen, oder?
Genau. Ja. Das war ein abgetrennter Bereich in einer Kneipe. Er war auch immer als Gastwirt gemeldet, also im Adressbuch zum Beispiel steht immer Gastwirt, nur 1938 steht einmal Tätowierkönig. Er hat sich auch König der Tätowierer genannt auf seinen Werbekarten und so. Das war auch nichts Ungewöhnliches, das haben auch andere Tätowierer gemacht, aber er hat sich wirklich beispielsweise im Adressbuch immer als Gastwirt tituliert.
Wenn man was zum Desinfizieren braucht, da einfach nur durch den Vorhang und kurzen holen.
Genau, kurzen und fertig, genau. So war das.
Der Tätowierkönig.
Der Tätowierkönig aus St. Pauli, genau.
Und der Tattoo-Forscherkönig. Der sich um seinen Nachlass kümmert.
Oh Gott, das wird ja immer wilder.
NDR 1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Dieser Abend ist absolut stichhaltig. Ein Mann bei mir, der gerne den Stich macht, um auch das einmal gesagt zu haben, der Tattoo-Forscher Dr. Ole Wittmann aus Hennstedt-Ulzburg. Schönen guten Abend nochmal.
Guten Abend.
Es gibt diesen Brauch, sich chinesische Schriftzeichen in den Nacken tätowieren zu lassen.
In den 90ern war das, glaube ich.
Man sieht es teilweise immer noch.
Ja.
In gewissen Stadtteilen.
Auch mit neue?
Das weiß ich nicht. Ich kann das ja nicht erkennen. Ich weiß ja mal nicht. Ich behaupte auch, dass die Leute nicht wissen, was da steht.
Ja, das ist natürlich die Frage. Aber so das wirkliche Hoch hatte diese Art der Tätowierung so in den 90ern, frühen 2000ern.
Kann es sein, dass sich irgendwelche Chinesen einen Witz daraus gemacht haben und irgendeinen Balla-Balla-Satz in Tattoo-Bücher gemalt haben und die wurden dann nachgemalt und es heißt vielleicht nur ein halbes Pfund Hack, bitte?
Ach, das glaube ich gar nicht. Aber es gibt sicherlich Tätowierer, die das vielleicht nicht überprüft haben oder nicht besonders sichere Quellen verwendet haben. Das ist natürlich schon möglich, ja.
Ich frage mich dann immer, ob Chinesen auch sich deutsche Redewendungen in den Nacken tätowieren lassen.
Tatsächlich habe ich sowas mal gesehen.
Haben Sie auch Buchstaben auf dem Körper? Sie haben unglaublich viele Tattoos.
Ich
zeigen sie nicht. Sie sind hochgeschlossen
hier. Ich habe sehr wenige Buchstaben. Nur zwei Wörter, ja.
Was steht da? Tattoo-Forschung?
Tattoo-Forschung in Schönwürzburg. Nein, das sind tatsächlich die Namen meiner Kinder, ganz klassisch.
Da kann man auch nichts falsch machen, ne?
Nee.
Die sind immer da.
Die sind da,
die bleiben
auch immer im Herzen und auf der Haut.
Hamburg braucht Schleswig-Holstein. Ein lebender Beweis sitzt heute hier. Ein Schleswig-Holsteiner, der sozusagen auch die Tattoo-Geschichte Hamburgs erforscht. Kann man sagen, dass Hamburg sowas wie eine Tattoo-Hauptstadt der Welt ist?
Der Welt vielleicht nicht mehr, aber tatsächlich ist Hamburg eine Tattoo-Metropole, gerade auch wenn man die Geschichte anguckt, ne? Weil natürlich Hamburg als Hafenstadt Ende des 19. Jahrhunderts eine Tattoo-Hochburg war. Und diese Tradition setzt sich natürlich bis heute fort, aber es gibt natürlich auch sehr viel sehr, sehr gute Tätowierer in anderen, auch in kleinen Städten.
Damit sind wir wieder bei diesem Christian Wahrlich, 1964 gestorben, der Tattoo-König, so hat er sich selbst genannt und Sie würden das wahrscheinlich sofort unterstreichen als jemand, der seinen Nachlass erforscht und alles, was er getan hat. Sie haben dieses dicke Buch, das sein Musterbuch war quasi und dass sie nur mit weißen Handschuhen anfassen,
genau.
Habe ich gesehen. Wirklich wie andere eine Gutenberg-Bibel.
Ja, ja, klar.
Was ist da alles drin?
Das ist ein Vorlagealbum von Wahrlich. Das Hauptwerk, also auch das bekannteste Album von ihm, die bekanntesten Zeichnungen. Das hatte er damals tatsächlich jahrzehntelang in seiner Kneipe liegen und das haben die Leute benutzt, um es durchzublättern und sich da wirklich dann Motive auszusuchen.
Um dann zu sagen, ich hätte gerne hier diesen sterbenden Schwan oder sowas. Hat er was anders gemacht als das, was man heute sieht? Wer noch kein Tattoo hat, der kennt aber zumindest diese Aushänge an den Tattoo-Studios an der Ecke, wo steht, was man machen kann und was möglich wäre.
Diese Art der Tätowierung, die er gemacht hat, die man so als vielleicht westliche, traditionelle Tätowierung bezeichnen kann, die sind heute noch genauso aktuell. Also die werden auch tagtäglich noch 1:1, auch aus diesem Vorlagealbum, was ja auch schon mal als Buch erschienen ist, was eigentlich auch jeder Tätowierer hat, immer noch jeden Tag gestochen.
Jetzt suchen Sie aber ja das Besondere, kann man schon sagen. Gibt es denn sowas wie ein Einstiegsmotiv?
Nee. Früher war es so, dass Leute sich vielleicht zum Einstieg eine kleine Tätowierung haben machen lassen, zum Beispiel auf der Innenseite des Oberarms, wo man es auch
nicht so sieht
und erstmal langsam rantastet. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so.
Wobei es höllisch wehtut, wenn ich das aus meiner Erfahrung sage. Die Innenseite des Oberarms ist höllisch.
Ja.
Angeblich schlimmer als an anderen Stellen.
Ja, klar, es gibt so Stellen, wo sich eigentlich viele einig sind, dass das mehr wehtut als andere, aber auch das natürlich individuell das Schmerzempfinden. Aber heute ist es durchaus üblich, auch leider muss man fast sagen, dass sich auch viele junge Leute ihre erste Tätowierung auf den Handrücken machen lassen oder am Hals und am restlichen Körper frei sind. Das muss man sich natürlich überlegen, ob das mit 18 so smart ist.
Ob man das will und ob das nicht doch, wenn man die Bankenlehre macht, dann aus dem Kragen und rausragt. Sich
da vielleicht noch die ein oder andere Tür noch offen lassen sollte.
Ein guter Hinweis. Ja. Ich merke mir das, falls die Kinder kommen und das wollen. Aber wenn Sie jetzt das Besondere suchen, man muss ja sagen, also zumindest ist gefühlt so, dass Tätowieren eine Art Massenmedium geworden ist oder die Haut fast ein Massenmedium. Ich glaube, jeder 10. Europäer in den USA, fast jeder 3., der tätowiert ist. Sagen Sie toll? Als jemand, der da ein Freund dieser Kunstform ist oder ist das eher zu inflationär?
Also jeder 3., glaube ich, auch in einer ganz bestimmten Altersgruppe. Ne?
Okay.
Nicht in allen Gruppen. Ich glaube, das sind dann die 14- bis 35-Jährigen oder so. Das ist mir persönlich ist das egal, wie viele Leute tätowiert sind. Das Problem ist, dass man man sagt immer so, das ist inflationär geworden, es sind viel mehr Leute tätowiert als früher. Das ist eigentlich gar nicht wissenschaftlich fundiert. Das ist eher so ein Bauchgefühl, was auch stimmen mag. Aber es gibt gar keine Statistiken vor den 2000ern, wie viele Leute da tätowiert waren. Ne? Das heißt, es ist ganz schön schwierig, wirklich zu sagen, dass damals weniger Leute tätowiert waren. Vielleicht ist es auch einfach so, dass damals weniger Leute an sichtbaren Stellen tätowiert waren. Zumal die Leute damals ja auch mehr Kleidung getragen haben, ne? Bei uns auch im Sommer. Also da bin ich immer vorsichtig.
Was aber ja auch zeigt, wie wichtig die Forschung ist darüber.
Genau.
Die ja dann,
genau,
wenn Sie sagen, vor 2000 eigentlich ja eher vernachlässigt wurde.
Ja, was diese Statistiken angeht. Ne?
Ja. Ja. Was uns diese Forschung bringt, das werden Sie uns gleich noch sagen. Hoffe ich. Tattoos sind was Bleibendes, wo man sie auch entfernen kann.
Genau.
Ja. Es ist aber leichter geworden, sie zu entfernen, oder?
Ja, natürlich. Aber grundsätzlich betrachte ich und sollte man es vielleicht auch etwas als etwas Bleibendes betrachten, allein schon im Hinblick darauf, dass man schon bei der Konzeption oder bei der Motivwahl sich schon etwas überlegt, was auch bleiben soll.
Und würden Sie zu Partnernamen raten, ja oder nein?
Nein.
Aber es gibt auch prominente Beispiele, Heidi Klum, die
ja, man kann, ne,
also, aus Ziel was anderes gemacht hat.
Ja, genau. Ja. Eben, man kann es natürlich auch dann übertätowieren lassen. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, die ich immer dem Entfernen vorziehen würde.
Christian Wahrlich, dieser Tattoo-König damals auf dem Kiez, der soll auch schon daran gearbeitet haben, an Möglichkeiten, Tattoos zu entfernen. Und das war nicht so appetitlich, oder?
Nee, der war aber tatsächlich, also der hat nicht nur daran gearbeitet, das war tatsächlich schon so ein tatsächlicher Berufszweig. Auch sein zweites Standbein war tatsächlich die Tattoo-Entfernung. Und nee, das war ein chemischer Prozess, der stattgefunden hat. Also er hatte eine Paste, eine Tinktur, die er auf die Haut aufgetragen hat. Das war eine Säure und die hat dann, also mit einer bestimmten Zusammensetzung, die hat dann einfach die Haut tatsächlich an der Stelle ausgetrocknet und das konnte man dann wirklich so abziehen.
Die Haut abziehen, die Haut dann abziehen, richtig, ja.
Ja. Es gibt wirklich einen ganz großen Mythos um dieses Rezept, wo dann auch immer in der Literatur steht, er hat das mit ins Grab genommen und das wird dann auch so ein bisschen immer, ne, glorifiziert und so. Und es ist tatsächlich jetzt im Rahmen der Forschung gefunden worden.
Ach. Sie haben es.
Ich habe es gefunden.
Sie haben es.
Ich habe es.
Sie könnten es jetzt nachmixen und dann.
Genau, ich könnte es nachmixen.
Zur Höhle der Löwen gehen oder irgend sowas.
Ja, genau.
Das große Tattoo. Aber es, also funktioniert das? Haben Sie es ausprobiert?
Nein, um Gottes Willen.
Die Methoden heute sind einfacher dann.
Genau.
Ja, aber Sie haben das Rezept.
Wir haben das Rezept, genau.
Ich möchte mit Ihnen eine kleine Schnellantworte-Runde machen.
Oh,
Ihre
ja.
120 Sekunden.
Spontanität.
Spontanität.
Hilfe.
Ja, ne? Ich frage einfach und Sie sagen, was Ihnen einfällt.
Ja.
Ja? Ich liebe Tattoos, weil...
Sie mir gefallen.
Seemann oder Einhorn?
Seemann.
Anker oder Tribal?
Tribal.
Ehrlich?
Ja. Gibt richtig gute Tribal.
Aber ist das nicht das gute alte Arschgeweih?
Ja, das ist so das, was leider daraus gemacht wurde oder was dann so hängen geblieben ist. Tatsächlich gibt es ganz fantastische, ich sag jetzt mal Tribal-Tätowierungen. Ein richtig gut gemachtes, in Anführungsstrichen, Arschgeweih. Da ist überhaupt nichts gegen auszusetzen.
Okay, Steiß oder Nacken wäre die nächste Frage. Dann ja Steiß, oder?
Ja, in meinem Fall eher Steiß. Oder ja wahrscheinlich. Nie Nacken, aber dann nicht am Hals, sondern Nacken.
Wer Angst hat vor den Schmerzen, dem sage ich...
Sich nicht tätowieren zu lassen.
Das meist unterschätzte Körperteil für Tattoos?
Die Rippe. Aus optischen Gründen für mich einfach, finde ich, ist gar nicht so unterschätzt, aber finde ich, wenn das richtig gut groß ist und gut platziert ist, dann ist das schon was Feines.
Tattoos gehören definitiv nicht auf?
Auf etwas anderes als Haut.
Wer kennt Sie am besten?
Vielleicht meine Frau, ja. Meine Frau mit Sicherheit.
Meine Tattoos zeige ich.
Gerne auch, ja. Also allen insofern, genau.
Ein Tattoo-Museum gehört?
Eröffnet.
Und wenn ich in Japan schwimmen gehen möchte?
Dann informiere ich mich vorher genau, ob ich da einen Ganzkörperbadeanzug anziehen muss oder nicht.
Ist nicht gern gesehen, ne?
Nee, nicht überall, ne?
Warum?
Genau. Also es gibt ja eben dann diese Verbindung zu Yakuza mit der Tätowierung und so und da können dann eben Probleme natürlich entstehen, ne, wenn man bestimmte Motive hat.
Ja, also auch das bringt diese Sendung, wer nach Japan möchte, wer Tattoos hat, bitte vorher informieren,
genau,
ob sie da rein dürfen oder nicht.
Genau.
Oder eben ganz körpermäßig.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
Er ist Deutschlands führender Tattoo-Forscher. Er weiß, was unter die Haut geht, wenn was auf die Haut kommt, kann man sagen. Dr. Ole Wittmann aus Henschel-Ulzburg, immer noch da. Sie haben mir immer noch kein Tattoo gezeigt.
Nee, ich kann ja mal meinen Arm hochziehen.
Hier zum Beispiel. Oh, da geht's schon los.
Schon genau.
Über der Hand. Sind das Wellen? Oder?
Ja, das sind Wellen, Wasser, ein Schleierschwanz. Goldfisch, Totenkopf, eine Blaumeise hier oben, Ahornblätter.
Das ist jetzt der ganze Arm. Wie lange braucht man für sowas? Oder ist das Stück für Stück immer mal ein
Stück
bisschen mehr?
Stück für Stück. Ich glaube, das waren so 6 Sitzungen. Viele Stunden. Ja, genau. Klar, weil das natürlich diese Vollflächigkeit, ne, mit dem ganzen Schwarz, das dauert natürlich, bis das...
Sieht klasse aus. Wo man sowas kriegt, wohin man geht, für alle, die das auch haben wollen, auch darüber müssen wir noch sprechen. Ich meine, jeder kennt jemanden zumindest, der wiederum jemanden kennt, der tätowiert ist. Sie haben das quasi überall, Sie erforschen das, Sie erforschen die Kunst darin. Wir haben über Christian Wahrlich gesprochen, diesen Tattoo-König vom Kiez, der das damals schon gemacht hat und perfektioniert hat. Warum Sie das machen, haben Sie schon erzählt, aber was bringt diese Forschung? Das fragt man sich ja so ein bisschen. Auch jetzt uns als Normalsterblichen, vielleicht auch Tattoo-Interessierten.
Ja.
Was bringt diese Forschung?
Naja, in den Geisteswissenschaften bringt natürlich Forschung in erster Linie einfach erstmal einen Erkenntnisgewinn, dass man einfach neue Informationen generiert und sich so ein besseres Bild von einer gewissen Sache, von einem gewissen Forschungsstand machen kann. Und ja, im Fall Christian Wahrlich ist es tatsächlich so, oder auch im Fall der Tattoo-Forschung ist es so, dass es nicht besonders viel Forschung gibt, gerade in der Kunstgeschichte. Und das, was es gibt, ist auch nicht immer besonders tiefgehend. Ich habe zum Beispiel einen Aufsatz, auf dem ich viel aufbaue, der ist aus den 30ern. Da steht schon unheimlich viel drin, aber da ist beispielsweise ganz viel gar nicht belegt. Und dann ist es natürlich erstmal die Aufgabe rauszufinden, stimmt das überhaupt alles? Und ich versuche ein korrektes Bild von der ganzen Geschichte.
Damit es dann endlich auch mal da ist. Was würden Sie sagen, wann ist Ihre Forschungsarbeit getan?
Wahrscheinlich, wenn ich tot umfalle. Also das ist so, also dieses Projekt geht tatsächlich bis maximal Ende 2020. Aber ich bin da so in dem Thema drin, dass es mich wahrscheinlich auch bis ans Ende meines Lebens nicht mehr loslassen wird und man da immer so ein bisschen weiter forscht. Ne? Sei es in offiziellen Projekten oder für einen selbst oder auch, dass man selber, ich habe jetzt auch gerade selbst ein Buch rausgebracht, was ich selbst verlegt habe. Also das ist da gibt es noch so viel zu machen, auch im Hinblick auf die Geschichte, dass das wirklich eine never ending Story sein kann.
Ein Buch, man soll den Talkshows immer auch Bücher empfehlen, sagen Sie, wie es heißt.
Das heißt Buch Nummer 3.
Ach.
Das ist das Vorlagealbum des großen Tätowierers Vorwahrlich.
Ach so.
Karl Finke, der 1935 gestorben ist und auch 15 Jahre parallel mit Wahrlich gearbeitet hat. Und das habe ich herausgegeben und auch selbst verlegt. Und das gibt's auf nachlasswahrlich.de.
Okay.
Da kann man das bestellen.
Da kann ich mir dann auch schon mal Motive aussuchen, dass ein Tätowierer meines Vertrauens möglicherweise gehen.
Ja, genau. Ja.
Sie selbst sind in Henschel-Ulzburg, da geboren und dann auch wieder zurückgekommen, waren zwischendurch in Persien, in Malaysia, haben ihre Kindheit da verbracht, haben auch schon drüber gesprochen. Warum sind Sie zurückgekommen? Also gerade nach Henschel-Ulzburg.
Ja, also ich war dann lange in Hamburg, da habe ich natürlich, also auch allein schon wegen meines Studiums. Und als dann Nachwuchs kam, stieg das Bedürfnis nach einer größeren Wohnung und dann fängt man zuerst noch ganz naiv an, in Hamburg nach größeren Wohnungen zu kommen. Oder vielleicht sogar im Mittelrheinhaus oder so und merkt dann ganz schnell so, im nächsten Leben vielleicht. Und da war dann eben was in Henschel-Ulzburg frei und da das ja noch ganz gut am Verkehrsnetz angeschlossen ist.
Schleswig-Holstein im Herzen, Hamburg vor der Tür,
genau.
So ist es doch da.
Genau.
Ne? Ja. Die Schleswig-Holstein-Karte würden Sie sich aber nicht tätowieren lassen.
Nicht irgendwann. Unbedingt.
Hamburg-Wappen aber auch nicht.
Nee,
gut. So, wir haben viel erfahren über Tattoos, über deren Geschichte, auch ein bisschen über No-Gos, über den legendären Kiez-Tätowierer Christian Wahrlich, eben noch über den Herrn Finke, der davor war. Buch Nummer 3 von... Ole Wittmann, Tattoo-Forscher aus Henschel-Ulzburg. Es ist gleich schon wieder zu Ende, leider.
Wahnsinn, die Zeit fliegt.
Ja, und ich weiß immer noch nicht, was ich mir auf meinen Arm tätowiere. Ich habe ja, wie gesagt, nur dieses kleine, den kleinen Buchstaben.
Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das auch, wie fängt man an? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben 10 Jahre gebraucht, sich damit beschäftigt. Was mache ich? Wo mache ich es? Wer es schneller haben will, gibt es so grundlegende Tipps?
Ja, also erstmal sollte man sich vielleicht erstmal ordentlich Literatur beschaffen, gucken, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Und dann landet man beispielsweise bei westlichen traditionellen Tätowierungen und dann guckt man, welche Tätowierer in dem Bereich besonders gut sind. Weil nicht jeder Tätowierer kann natürlich alles besonders gut. Mhm. Es gibt natürlich super Allrounder, aber jeder hat natürlich sein Spezialgebiet.
Ja, und aber wie erkenne ich die? Ich habe mal geguckt hier zum Beispiel im Umfeld, wenn ich jetzt suche. Ja. Da gibt es das Tätowierstudio Tintenschmerz, ja. East Coast, Body Temple, Für Immer, Black Pearl, ja. bei Dilkey. Endless Pain ja. und Lucky Hats. Zu ja. Endless Pain möchte ich schon mal nicht, weil ja. ich einfach denke, das tut sehr weh.
In Hamburg.
Nee, das ist Schleswig-Holstein alles.
Ja,
ja. ja. Auch wir haben Tätowierstudios.
Ja, man guckt sich die Mappen an, man redet mit den Leuten, man guckt vielleicht, ob es noch irgendwie andere Referenzen gibt, ob die vielleicht, also gut ist es natürlich immer Tätowierungen zu sehen, die sie mal gestochen haben, die schon ein bisschen älter sind, weil man da natürlich sieht, wie gut die verheilt sind. Ne? Weil ein Foto von einer neuen Tätowierung sieht oft sehr gut aus. Die Frage ist natürlich, wie sieht es 4 Wochen später aus? Man informiert sich einfach, geht vielleicht auf Tattoo-Messen, guckt sich um, hört sich um, spricht mit Leuten, die viele Tätowierungen haben. So, genau, also gucken, recherchieren, sich austauschen, sich ein eigenes Bild machen. Hat man einen guten Draht zu den Tätowierern, von denen man sich tätowieren lassen will? Hat man ein gutes Gefühl? Macht das Studio einen ordentlichen Eindruck? All solche Faktoren. Man muss einfach seine Sensoren einfach ein bisschen ausstrecken und sich reinarbeiten.
Eben, es ist ja eine Entscheidung, die man für sehr, sehr lange trifft.
Genau.
Ja, und irgendwann ist man dann vielleicht auch ein Studienobjekt für den Tattoo-Forscher.
Ja.
Mal später. Dr. Ole Wittmann, ich hoffe, unser Studio hat einen halbwegs ordentlichen Eindruck hinterlassen bei Ihnen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Erfolg bei der Forschung weiter und Buch Nummer 3 im Eigenverlag. Wie war die Internetadresse?
Nachlasswahrlich.de.
Punkt.
Dankeschön.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.